Gott in die Karten schauen. Ich persönlich spiele auch gerne Karten. Wer spielt Skat von euch? Skat, ja, ja, okay. Doppelkopf? Ja. Gut zu wissen, wie ich den jetzt mal frage. Kanaster, ja, Kanaster. Ja. Phase 10? Imke, ja. Also verschiedene Karten und oft das Ziel, sich nicht in die Karten zu lachen, so ein bisschen zu mauern, seine Strategie zu planen. Das ist eigentlich der Gedanke. Die anderen sollen nicht hinter meine Strategie kommen, sollen nicht herausfinden, was so mein Plan ist, dieses Spiel zu gewinnen. Und das Coole ist bei Gott, dass er seine Strategie nicht für sich behält, seine Pläne, dass er nicht gegen uns gewinnen möchte, wie ich das gerne tue beim Kartenspielen. Nein, er möchte uns mit in seinen Sieg, in seinen Gewinn mit hineinnehmen. Und deshalb spielt er ein Stück weit mit offenen Karten, lässt uns so reinluschern und wir bekommen so eine Idee davon, was Gott vorhat. Und das wollen wir in den nächsten Wochen und ja in den nächsten Wochen so entdecken. Wo sehen wir in der Bibel, dass Gott sich offenbart, dass er sich zeigt, dass er vielleicht einen neuen Wesenszug zeigt, irgendwie ein Symbol, was sich durchzieht. Und bemerken wir, was hat es damit auf sich? Was ist so Gottes Gedanke dahinter? Heute geht's, wie Hanna sagte, um Bünde, verschiedene Bünde in der Bibel mit Adam und Eva, mit Noah, mit Mose, Abraham, David. Verschiedenste Bünde, wo Gott sich verpflichtet zu seinem Handeln, zu seinem Wesen und wo er Menschen im Prinzip so einen Vertrag aufmacht. Ich finde, Bund, das klingt ja so sehr geistlich, überragend, vielleicht auch fromm. Wir haben den Ehebund. Letztendlich ist es nicht viel anderes als ein Vertrag. Es gibt Vertragspartner, es gibt Bedingungen. Die Vertragspartner werden vorgestellt. Und dann guckt man mal, wie man miteinander umgehen möchte, was man kriegt, was man bekommt und wie man das zum Ausdruck bringt, dass man zusammengehört. Also manchmal unsere Vorstellungen so ein bisschen verklärt. Der Bund eigentlich ein ganz normaler Vertrag, den Gott macht und worauf er sich auch festlegen lässt. Im Alten Testament haben wir als Vorbild den Vasallenvertrag. Es gibt den Souverän und den Vasall. Und der Souverän hat den Vasallen geholfen, vielleicht aus einer misslichen Lage. Und man überlegt in Zukunft auch miteinander zu kooperieren, füreinander da zu sein und klärt ab, wie Rechten und Pflichten sind. Hier sind es einmal genau aufgezählt. Der Vasallenvertrag. Der Souverän gibt Schutz und Privilegien. Ich beschütze euch, bin für euch da, ich verteidige euch vor euren Feinden. Und das könnt ihr bei mir bekommen. Und der Vasall verpflichtet sich zur Loyalität. Ich halte zu dir und ich bin dir gehorsam in den Punkten, die wir festhalten. Typischerweise enthielt ein solcher Vertrag, also nicht nur in Israel, sondern auch im Umfeld, die Identität des Souveräns. Wer macht denn da einen Vertrag? Wer ist das denn? Ich bin der und der. Und wer ist das Gegenüber? Was ist passiert? Wie hat der Souverän bereits eingegriffen? Was hat er getan? Wo hat er jemand vielleicht herausgeholfen aus einer misslichen Situation? Und schließlich die Verpflichtungen. Was verpflichten wir einander? Der Souverän verpflichtet sich, der Vasall verpflichtet sich. Manchmal gibt es so Grundsatzbestimmungen und nochmal Einzelbestimmungen, Bundesurkunden, Zeugenanrufungen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Gott, weil man schwört normalerweise bei welchen Göttern und für Gott ist der Größte. Und bei wem soll er denn schwören, wenn er einen Vertrag schließt? Das ist gar nicht leicht. Zum Schluss ganz nett Segens- und Fluchandrohung. Also wenn ihr das einhaltet, dann erfahrt ihr Segen, dann bin ich für euch da, dann beschütze ich euch, dann sorge ich für Frieden, dann sorge ich dafür, dass es euch gut geht. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr schlechte Karten. Dann müsst ihr vielleicht das Land verlassen. Ihr seid nicht mehr unter dem Schutz. Ich gebe euch Preis, wenn diesen Bund bricht. Und es wird zum Fluch für euch. Also genau geregelt, Segen und Fluch. Was kann Gutes daraus erwachsen? Und was kann auch passieren, wenn ich mich nicht dran halte? Und zum Schluss so ein Bundeszeichen, wie der Ehering zum Beispiel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meiner Frau. Ein Vertrag klingt auch nicht so toll, aber letztlich haben wir festgehalten beim Standesamt, wie wir zueinander stehen und dass wir in lebenslanger Treue beieinander bleiben wollen. Und so auch diese Bünde, die Gott schließt, die Verträge, die Regeln, wie verhält er sich gegenüber den Menschen, mit denen er einen Bund schließt. Das ist so das, was es gibt, die Vorlage. Und diese Vorlage nutzt Gott, um einen Bund zu schließen mit seinem Volk. Und wir wollen uns heute verschiedene Bünde mal ansehen. Und fangen mal an mit Abraham. einen kleinen Zeitstrahl. Wann hat Abraham ungefähr gelebt? Ideen, Vorschläge? Abraham hat circa 2000 vor Christus gelebt. Das ist so meine. So, das ist der Abraham. Und Gott schließt mit ihm einen Bund, der über die Zeiten gelten soll. Und wie dieser Bund genau aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen in die Bibel rein. Erik würde sagen, holt mal eure Bibel raus, wenn ihr sie dabei habt. Ich habe es ansonsten auch eingeblendet, hier den Text. Und verschiedene Abschnitte, um so ein bisschen zusammenzufassen, was wir alles über diesen Vertrag, diesen Bund erfahren. Ich lese vor, 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Dann befahl der Herr Abraham, später Abraham genannt, verlasse deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt, hat keine Kinder. Etwas später. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jedem Tag einen Bund mit Abraham. Und der letzte Vers, Kapitel 17, Vers 13. Wirklich alle sollen beschnitten werden. Auf diese Weise werdet ihr das Zeichen meines ewigen Bundes an eurem Körper tragen. Also mal so ein paar Texte aus diesen Kapiteln aus Mose, wo wir das erfahren über Bund, über Vereinbarung, über etwas, was Gott zusagt und wie das Ganze gestaltet wird. Ich will dich segnen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Das ist so dieser erste Teil, die erste Vereinbarung des Bundes. Ich will dich segnen, Abraham, und du sollst ein Segen für andere, letztendlich für alle Völker sein. Du wirst einen Nachkommen bekommen und von dem wird dieser Segen weitergetragen werden. Abraham vertraut Gott darin. Mit 50 Jahren ohne Kinder vertraut er Gott, dass Gott ihm noch einen Nachkommen schenken wird. Seine Frau ist 65, 10 Jahre jünger und die sind mal ganz gespannt, ob da doch nochmal was passiert. Später erneuert Gott diesen Bund nochmal mit 99. Abraham ist 99 Jahre alt und sie haben immer noch keine Kinder. Und Gott sagt, ich stehe zu meinem Bund. Ihr werdet einen Nachkommen bekommen und Abraham bleibt da dran. Segen und Land, was ihm gehören soll, das ist das, was Gott verspricht. Abraham glaubt das. Und jetzt ganz spannend, der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Abraham vertraut Gott, vertraut in seine Zusagen, in seine Verheißung. Und aufgrund dieses Vertrauens erklärt Gott ihn für gerecht. Das kennen wir sonst eher aus dem Neuen Testament, dass wir durch Christus gerecht gesprochen sind, dass wir im Vertrauen auf Christus gerechtfertigt werden. Und hier haben wir schon im Alten Testament 2000 vor Christus so eine Vorschau, dass Gott jemanden für gerecht erklärt. Nicht, weil er irgendwas einhält, sondern weil er ihm vertraut. Dann haben wir diesen interessanten Vers, der so ein bisschen komisch klingt, mit Kadavern, also Tierhälften, in der Mitte einmal durchgeteilt, ein links, eine rechts, aus verschiedenen Tierarten, sollte Abraham da vorbereiten. Und die liegen dann da, Abraham verteidigt sie noch gegen die Vögel, die das fressen wollen, und passt da auf, dass alles so bleibt, wie Gott es vorgesehen hat. Und dann passiert was ganz Interessantes. Gott in einer Feuersäule wieder einmal geht durch diese Tierhälften hindurch und das ist für uns sehr fremd, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr Verträge schließt, habt ihr immer vielleicht Meerschweinchen dabei oder sonst irgendwas, was ihr einmal, und dann geht man da durch und das ist uns nicht ganz so geläufig. In der damaligen Zeit bedeutet das, das soll uns passieren, wenn wir uns nicht an diesen Bund halten. So wie es diesen Tieren ergeht, die einmal mittendurch geteilt wurde, so soll es uns als Vertragspartnern gehen, wenn wir diesen Vertrag nicht einhalten. Was hat man dann gemacht? Beide Vertragspartner gehen dahin durch und sagen, wir stehen zu dem Bund, wir wissen, was uns blüht, wenn wir uns nicht dann halten. Und hier ist ein interessanter Punkt. Abraham geht da nicht durch. Gott sagt auch nicht, Abraham, komm, wir gehen jetzt einmal hier spazieren mittendurch. Nein, Gott geht alleine dahin durch. Und er macht deutlich, ich stehe zu diesem Vertrag. Und es ist ein einseitiger Vertrag, weil er letztendlich nicht an Bedingungen für Abraham geknüpft ist. Es gibt keine Grundsatzbestimmung, keine Einzelbestimmung. Allein die Tatsache, dass Abraham Gott vertraut, führt zu dieser Bundesgemeinschaft, in der Gott sagt, ich will dich segnen und ich werde das tun. Und Abraham kann Teil dieser Segensgeschichte sein. Er kann auch diesen Bund von sich aus nicht brechen. Gott ist derjenige, der in Vorleistung geht und der es nicht von Abraham abhängig macht. Und Abraham vertraut Gott. Und Gott erklärt ihn für gerecht. Das sind so Sachen, die kommen uns aus dem Neuen Testament schon sehr bekannt vor und sind hier bei Abraham schon angelegt in ganz spannender Art und Weise. Und tatsächlich mit Abraham 100, Sarah 90 bekommen sie ein Baby, Isaak, und Abraham bekommt so die Erfüllung für das, worauf er gehofft hat. Das Bundeszeichen vom Abraham-Bund, wer hat da eine Idee, was das gewesen ist? Haben wir das gelesen? Steht ja da, ne? Ja. Beschneidung. Also die Männer trifft, sie werden beschnitten, die Frauen natürlich nicht, das ist auch keine Beschneidung. Und alle machen damit bringen zum Ausdruck, wir sind Teilhaber an diesem Bund. Wir gehören zu diesem Bund, wir haben Teil an diesem Segensversprechen, was Gott Abraham gegeben hat. Wir sind in dieser Segenslinie mit eingebettet. Dieser Bund ist unser Bund. Und wenn man dann weiterliest, merkt man, dass Gott das sehr wichtig ist und dass das sehr große Strafen sind, wenn man sich nicht dieses Bundeszeichen als Nachkomme Abrahams, also für Isaak und später Jakob, sich nicht daran hält. Ich schließe einen Bund mit euch, der keine Leistung vorsieht, außer ein Zeichen, dass ihr diesen Bund mit mir eingeht, außer dass ihr das annehmt, dass ich mit euch diesen Bund geschlossen habe. Das ist der Abraham-Bund. Wir kommen weiter zum Mose-Bund. Wenn wir jetzt von 2000 vor Christus rechnen, wann kommt Mose ungefähr? Das ist eine Überlegung. Mal. 430 Jahre später. Machen wir mal hier hin. Ist Mose am Start. Und auch mit Mose schließt Gott einen Bund. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Wir lesen weiter in 2. Mose, Kapitel 19. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, spricht Gott. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nur gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine Götter außer neben mir haben. Und weiter in Vers 13. Kapitel 31, befiehl den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euch heilige. Der nächste Bund, der Mosebund, etwas anders gestaltet. Aber zu Beginn auch wieder dieses, wie ist die Beziehung zueinander? Was hat Gott getan als Souverän? Er hat sie befreit aus Ägypten. Und auch hier ist Rettung, ist Erlösung da ohne Vorbedingung. Gott sagt nicht, wenn ihr das und das tut, dann werde ich euch befreien, sondern er hat einen Plan gefasst, sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herauszuführen und mit ihnen einen neuen Anfang zu machen, sie in das Land zu führen, das er bereits ihrem Vorfahren Abraham versprochen hat. Ich habe euch hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn die Jungen vom Adler, vielleicht war es auch ein Geier, kann man nicht genau übersetzen, Adler klingt auf jeden Fall schöner, aber wenn man ihnen das Fliegen beibringen will als Adler oder Geier, dann schmeißt man die aus dem Nest und versucht, dass sie anfangen zu flattern und ein bisschen Aufwind kriegen. Und wenn das nicht klappt, dann fliegt der Elternvogel runter und trägt sie und fängt sie auf. Und das ist ein bisschen das Naturbeispiel dahinter. Gott trägt sein Volk auf Adlersflügeln, seine Kinder sicher aus der Gefangenschaft ins neue, ins gelobte Land hinein. Also Gott, auch hier ist Erlösung, auch hier ist Gottes Gott in Vorleistung, auch hier ist Gott, der rettet und befreit. Und dann finden sie sich am Berg Sinai vor, wo Gott sagt, ich möchte einen Bund mit euch schließen. Ich habe euch bis hierher geführt, ich habe euch herausgeführt. Ich mache mit euch einen Vertrag, wo wir klären, wie das Leben eines heiligen Gottes mit seinem Volk aussehen kann. Israel als Herausgeführte ist Bundespartner. Wenn du jetzt kein Jude, keine Jüdin bist, dann bist du erstmal nicht angesprochener Bundespartner. Wir lernen ja mal die 10 Gebote und alles. Also steht zu Beginn als Einleitung, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk, den Mosebund. Und die Vorstellung der Vertragspartner ist, ich bin der Herr, ich bin Gott und ich habe dich herausgeführt aus der Sklaverei. Ihr sollt mein Volk sein. Und dann erzählt Gott, was dem wichtig ist, keine Götter neben mir, keine Götzenbilder, die ersten Gebote. Und dann kommt auch schon das Sabbatgebot, den Sabbat halten. Wie in der Schöpfung schon angelegt, der 7. Tag als Ruhetag, für euch der Sabbat, das Sabbatgebot. Ein Stück weit Bundeszeichen. Es gibt so viele Gebote und im Neuen Testament finde ich es auffällig, wie oft Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, Rabbinern streitet über den Sabbat und wie er den Sabbat versteht und dass er Herr über den Sabbat ist. Und wie der Sabbat eigentlich für den Menschen gedacht ist, nicht der Mensch für den Sabbat. Spannende Diskussionen. Am Ende ist es das Bundeszeichen zwischen in dem Mosebund, wo deutlich wird, ich bin Bundespartner. Ich halte diesen Ruhetag. Ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Aber wenn ich einen Tag nicht arbeite und ich sehe in der Schöpfung, dass Gott ruht und ich nehme daran Anteil. Bundeszeichen, ganz hoch, der Sabbat eine hohe Bedeutung, weil es ausdrückt, ich gehe mit Gott diesen Bund ein und ich halte diesen Bund. Und da, wo der Sabbat in Frage gestellt wird, ist der Bund in Frage gestellt. Wir haben die 10 Gebote auf Steintafeln, ganz üblich als Bundesurkunde, das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Wir haben umfangreiche Einzelbestimmungen, umfangreiche Segen- und Fluchandrohungen. Also es macht keinen Spaß, das zu lesen, was da alles so einen erwartet, wenn man diesen Bund bricht und was alles passieren wird. Wir sehen das nachher in der Geschichte, wie Israel zerstört wird, wie Städte zerstört werden, wie Israel verschleppt wird nach Babylon und wie all das, was Gott angedroht hat, eintritt, weil sie diesen Bund nicht halten. Wir haben viel, wenn, dann. Wenn ihr das tut, dann passiert das und das. Du sollst. Das ist die Forderung des heiligen Gesetzes, des heiligen Gottes an sein Volk, damit ein heiliger Gott mit diesen Menschen, die so viel Probleme machen, zusammenleben kann. Der Inhalt dieses Vertrages ist, worum geht es? Es geht um das Leben im gelobten Land, im verheißenen Land, in Kanaan. Darum geht es, das ist der Gegenstand des Vertrags, darauf läuft es hinaus, in diesem Land leben zu können. Gut, wir haben Abraham-Bund, wir haben den Mose-Bund. Schauen wir uns das mal genauer an. Der Abraham-Bund, Gottes Verheißung, einseitig, wir haben es hier nochmal als Tabelle aufgeführt. Abraham, Gott geht volles Risiko und verspricht Abraham Segen und Nachkommenschaft. Er verspricht ihm Land und knüpft das nicht an eine Bedingung. Der Mosebund ist zweiseitig. Beide Vertragspartner haben Dinge zu erfüllen. Und wenn beide das auch tun, ist dieser Vertrag auch gültig. Das heißt, letztendlich sind Menschen beteiligt und damit ist er anfällig dafür, dass er zerbricht. dass der Vertrag nicht eingehalten wird. Er ist von Gott und von Menschen abhängig. Das nächste, bei Abraham haben wir viel Ich will. Ich will dich segnen und ich will dich zum Segen setzen für andere. Und bei Mose ist viel Du sollst. Auch da sind Verheißungen da, zum Beispiel das erste Gebot mit Verheißung, Ehre Vater und Mutter, dann wirst du lange leben in dem Land, was ich euch gegeben habe. Also der Inhalt des Bundes in dem Land leben, die erste Verheißung ist verknüpft mit dem Gebot Ehre Vater und Mutter. Trotzdem ist ja dieses Du sollst, was uns Menschen so schwer macht, uns oft so herausfordert. Gottes gutes Gesetz einhalten. Schwierig. Wir haben Rechtfertigung durch Glauben und Vertrauen in Gottes Verheißung. Abraham glaubte Gott und er erklärte ihn für gerecht. Und wir haben Rechtfertigung durch Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. Ich lebe nach dem Gesetz Gottes. 613 Gebote sind es insgesamt. Ich halte die ein und durch diesen Gehorsam kann ich mit Gott zusammenleben, mit dem heiligen Gott in Beziehung sein, gerecht vor ihm sein. Ich weiß nicht, ob euch auch diese Frage sich aufdrängt bei dir. Mir kam im Theologiestudium, wenn wir 2000 Jahre vor Christus den Abraham-Bund haben, der einseitig ist, der, wo Gott am Handeln ist und wo er sich nicht abhängig macht von Abrahams Herausforderungen, ist auch nicht mal leicht, was Abraham so alles macht, spannend zu lesen, der lügt hier und da und dies und das und Dinge passieren, die nicht ganz so gut geplant waren. Und trotzdem steht Gott zu seinem Wort. Es ist nicht aufhaltbar. Wieso dann nochmal, hätte ich hier anfangen müssen, ne? Wieso hier nochmal 430 nach Christus der Mosebund, wenn wir eigentlich schon hier am Stück weit die Grundlage fürs Neue Testament haben? Gott rechtfertigt durch Glauben. Wieso nochmal dieser Zwischenschritt, möchte ich sagen, über das Gesetz, wieso dieser zweiseitige Bund? Was soll das, Gott, habe ich mich gefragt. Wozu brauchst du das? Wenn das nicht abkürzen können, wieso 2000 Jahre, wieso 430 Jahre später nochmal dieser Mosebund, der letztendlich uns Menschen nicht weiterbringt. Das Gesetz hat viele Facetten. Es gibt ein Volk von Sklaven, eine Identität. Es zeigt ihnen, wie sie leben sollen. Es sind unfassbar viele Gesetze. Aber wenn ich auf diesen Bundesschluss gucke und auf das, was Gott so im Hintergrund tut, und was er mit den Menschen, mit denen er zusammenleben möchte, vorhat, warum dann dieser Rückschritt, möchte ich fast sagen? Werfen wir einen Blick in Paulus Brief, Neues Testament, an die Galater. Galater Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Und darum geht es mir, schreibt Paulus, der Bund, den Gott mit Abraham schloss, konnte nicht 430 Jahre später aufgehoben werden, als Gott Mose das Gesetz gab. Sonst hätte Gott ja sein Versprechen gebrochen, denn wenn das Erbe nur durch das Halten des Gesetzes empfangen werden könnte, dann würde es uns nicht mehr durch das Versprechen geschenkt. Doch Gott hat es Abraham ohne jede Bedingung zugesagt. Da steht schwarz auf weiß. Paulus macht das deutlich. Ohne Bedingung. Gott verspricht. Und jetzt die Frage, die da so in dem Text und in diesen ganzen Texten so hervorsticht. Warum? Aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben? Was ist seine Funktion? Was ist der Sinn? Warum macht Gott das? Schauen wir ihn in die Karten. Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Traurig. Es wurde gegeben, um mir zu zeigen, dass ich schuldig vor Gott bin, dass ich seinen Maßstäben nicht genügen kann, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem heiligen Gott und mir Menschlein mit all meinen Herausforderungen und Fehlern und mit all den Dingen, wo ich eben nicht das tue, was Gott für mich gedacht hat. Wo ich diesem Du sollst nicht entspreche, wo ich Gottes Maßstäben nicht gerecht werde. All das, um deutlich zu machen, ich schaff's nicht vor Gott. Und so haben wir eine lange traurige Geschichte, wo immer wieder deutlich wird, die Menschen schaffen es nicht, von sich aus Gott gerecht zu werden. seinen Maßstäben zu entsprechen. Und so würde ich sagen, haben wir diesen Abraham-Bund, der eine weite Perspektive hat. Und wir haben den Mose-Bund, der zerbricht, der nicht hält, der aufzeigt, ich kann vor Gott nicht bestehen und ich kann nicht selbst gerecht werden. Ich schaffe das nicht. Das zeigt es mir sehr klar und sehr hart und damit muss ich umgehen. Das führt uns letztendlich wieder zum nächsten Teil, zu Gottes Handeln. Die Geschichte Israels zeigt auf beeindruckende und verstörende Weise, wir können uns nicht selbst erlösen. Wir schaffen es nicht, durchs Gesetz Gott zu genügen. Wir sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft einen zweiseitigen Bund zu halten und ganz nach Gottes Willen zu leben. Nicht bei dem Sabbat hält man, also einige, nicht mal das klappt. Versucht das gerne mal, das Gesetz zu halten, vollständig. Ich glaube, du wirst scheitern. Ich würde nicht sagen, dass das kein schlechter Anspruch ist, aber wir schaffen es nicht, vor Gott gerecht zu sein. Ich wurde mal gefragt, was würdest du tun, wenn dein Gott deinen Glauben wie bei Abraham auf die Probe stellen würde? Wie hat Gott das gemacht? Abraham hat einen Sohn, Isaak. Ich habe einen Sohn, Theo, 4 Jahre alt. Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den Isaak, und geh zu Berg Moria und dann sollst du den für mich opfern. Also töten. Stell dir das mal vor, da ist die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Ich will dich segnen, sollst ein Segen sein. Du wirst ein Nachkommen bekommen. Zahlreich wie die Sterne am Himmel. Jetzt nimm den einzigen, den du hast, von deiner Frau Sarah und opfer ihn mir. Und Abraham zieht los, schwer bedrückt, das Thema Vaterbild, ne? Ziehst mit deinem Vater los, machst eine schöne Tour. Ich war mit meiner Tochter Paula in Schweden auch eine Runde wandern, das ist ja ganz schön, wir gehen zum Shelter und angeln da ein bisschen und dies und das. Und so ist der Abraham unterwegs mit seinem Isaak, alles ist voll nett, Vater-Sohn-Zeit. Und immer wird's komisch und Isaak fragt sich, was eigentlich mit dem Opfer, wir wollten noch irgendwie ein Opfer bringen, wo ist das Opfer? Ja, wird schon kommen, wird schon passieren. Und Abraham ist so weit, zu diesem Schritt zu gehen. Und Gott zu vertrauen, dass durch Isaak er Nachkommen bekommen wird. Für mich geht das nur mit Auferstehungshoffnung. Ich weiß nicht, was da in Abrahams Kopf vorgeht. Zurück zur Frage, was würde ich tun, Martin, wenn Gott jetzt sagen würde, hier, Paula passt besser vom Alter her, nimm mal die Paula und opfere sie mir. Dann sage ich, Moment mal, in Gottes Gesetz steht, Kinderopfer sind für Gott ein Greuel. Niemals will er sowas sehen. Niemals sollen Menschen ihm ihre Kinder opfern. Ich kann Gott schon in die Karten gucken. Das Gesetz zeigt mir Gottes Wesen und Willen. Ich bin im Vorteil gegenüber Abraham, weil ich das Gesetz haben darf und viel mehr darüber weiß, was Gott wichtig ist und was für ihn nicht geht. Also da kann Gott mich nicht auf die Probe stellen. Für Abraham war es ein bisschen fies. Da hat Gott sich nicht in die Karten gucken lassen. Und Abraham ist echt krass drauf und vertraut Gott, dass er es irgendwie hinkriegt. Und Gott bricht diesen Vertrauensbeweis ab. Es ist ein Schafbock da, der wird geopfert. Den hat es jetzt getroffen. Und krass, krass, was da passiert. Also Gottes Gesetz ist ein unfassbarer Schatz, um ihn kennenzulernen, um zu verstehen, wie Gott ist, was ihm wichtig ist, wie seine Maßstäbe sind, wie seine Erwartungen sind. Aber letztendlich ist es Teil eines Bundesschlusses, der am Sinai geschlossen wird, den Gott mit Israel gemacht hat und der zerbrochen ist, der nicht gehalten hat, weil die Menschen nicht dazu fähig waren. Das Gesetz macht Gottes heiliges Wesen und mein Scheitern daran deutlich. Traurig, aber wahr. Gott offenbart sich in der Bibel. Und wenn ich die Bibel lese und studiere, dann bekomme ich immer mehr ein Gefühl dafür und ein Verständnis, wie Gott ist, wie er handelt, was seine Strategie ist, was seine Pläne, was sein Wesen ist. Und ich kann Gottes Geist beten, mir dabei zu helfen, mir das Herz des Vaters zu zeigen, mir zu zeigen, wie Gott ist und wie er Beziehung mit mir leben möchte. Wir lesen einen weiteren Abschnitt aus dem Galaterbrief. Galater Kapitel 3, die Verse 24 bis 27. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken, schreibt Paulus wieder. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Durch den Glauben an Christus, an Jesus Christus, werde ich Kind Gottes, trete ich in diesen Bund ein. Und das kennen wir doch von dem Abraham-Bund. Abraham vertraute Gott. Ich vertraue auf Jesus Christus und werde dadurch Kind Gottes. Wir haben also einen weiteren Bund. Okay. Wann wurde Jesus geboren? Das ist ja eine Zeitrechnung, ne? Das macht einfach. 2000 Jahre vor Christus, 0 Christi Geburt. Wahrscheinlich eher so 4 vor Christus ist Christus geboren. Auch interessant, weil der Kaiser schon da gestorben ist und von daher wird das ein bisschen, hat man ein bisschen Diskrepanz. Aber wir rechnen mal von 0 an. Also 0, im Jahre 0 wird Jesus Christus geboren und Christus lebt und er richtet einen neuen Bund auf. Jetzt wird es ja langsam eng. Jesus. So. Jesus, wir haben den Abraham-Bund. Verheißung, Segen durch Vertrauen, Rechtfertigung. Wir haben den Mose-Bund zweiseitig. Der Mose-Bund zerbricht, wird nicht gehalten. Gott schafft einen neuen Bund, richtet mit Jesus Christus auf. Und wieder ist es ein einseitiger Bund, wo Gott sagt, ich werde handeln und du kannst Bundespartner werden, ohne dass es auf deine eigene Leistung ankommt. Gerade bei dem Text. Ich werde Gottes Kind durch den Glauben, durch das Vertrauen in ihn und ich drücke meine Zugehörigkeit in der Taufe aus. Taufe, finde ich, hat so ein Bundeszeichencharakter, steht da nicht direkt. Aber für mich ist es, auch in diesem Text, wird es so, schwingt das so durch. Ich glaube an Christus, werde Kind Gottes. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Ich mache deutlich, ich trete in diesen Bund ein, ich bin Partner Gottes und ich besiege das und erlebe das, mir widerfährt es in der Taufe. Jetzt haben wir unter diesem ganzen Brief an die Galater eine Frage liegen. Eine Frage der Galater, die sie beschäftigt, die sie bewegt. Und diese Frage ist, muss ich zunächst Jude werden, um Christ sein zu können? Zuerst werden Juden Christen. Das ist so der neue jüdische Weg mit Jesus dabei. Und dann fangen aber auch an, Heiden Christen zu werden. Und die Frage ist für einen Heiden Christen, kann ich hier anfangen oder muss ich hier anfangen? Wie ist das mit Beschneidung? Wie ist das mit dem Fasten, mit dem Sabbat? Wie ist das mit diesem Bundeszeichen? Muss ich Jude werden, um Christ sein zu können? Gilt dieser Bund mir und bin ich verpflichtet, diesen Mosebund zum Beispiel in aller Konsequenz mit allen Vorschriften einzuhalten? Das ist die Frage, die auftaucht, die bewegt wird, wo Menschen verschiedene Meinungen zu haben. Und darauf geht Paulus ein. Ich lese weiter Galater 6, Vers 15 und dann noch einen Vers aus dem Kolosserbrief. Zuerst zur Beschneidung, dem Bundeszeichen mit Abraham. Dazu schreibt Paulus, es spielt keine Rolle mehr, ob wir beschnitten wurden oder nicht. Es zählt nur, ob wir wirklich zu neuen, veränderten Menschen geworden sind, in Klammern durch Gottes Geist. Keine Rolle mehr. Hier ist ein Bund, der Gott wichtig ist, wo man so Teil der Segenslinie wird. Und Gott sagt, oder Paulus sagt, du kannst die Abkürzung nehmen. Du kannst Teil dieser Segenslinie werden, Jesus ein Nachkomme von Abraham. In Jesus sind alle Menschen gesegnet. In Jesus wird die Verheißung, die Abraham gegeben wird, kommen sie zum Tragen. Und du kannst direkt bei Jesus einsteigen. Das Bundeszeichen, so eine starke Bedeutung, spielt keine Rolle mehr. Das nächste, Sabbat halten, Bundeszeichen von Mose, Teil der 10 Gebote, 4. Gebot, unfassbar wichtig für jeden Juden, zentrales Element, ich bin Bundespartner Gottes. Und Paulus schreibt, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Die Bundeszeichen haben keine Notwendigkeit beim Christwerden. Die Zeichen, ich werde Partner dieses Bundes, sind nicht relevant für einen Heiden, der Christ werden möchte. Das ist ganz schön harter Tobak für einen Juden. Mosebund gebrochen, hier ein neuer Bund, Vorlage Abrahambund, Gott handelt. Und wir können nur Ja zu diesem Geschenk sagen. Wir können sagen, Gott, ich nehme diesen Bund an. Ich lasse mich taufen, ich feiere das Abendmahl. Der Kelch, der für das Blut von Jesus steht, was diesen Bund besiegelt. Ich kann nur sagen, ja Gott, ich merke, ich bin schuldig vor dir. Ich merke, ich schaffe es nicht aus mir selbst heraus. Ich merke, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und ich sage Ja dazu. Ich trete in diesen Bund ein, den du mir ermöglichst. Mehr kann ich nicht tun. Was mache ich nun mit dem Sabbat? Ich nochmal zu Erik, also Erik hat ein Praktikum bei uns gemacht und ich mag ihn sehr und er sagt, Sabbat ist wichtig und ich tue mich damit schwer, das gut in mein Leben zu integrieren. Und wenn ich das hier so lese, denke ich, ja, ich muss das auch nicht. Ich kann Christ sein, ohne den Sabbat zu halten. Ich feiere sonntags auch die Auferstehung von Jesus Christus und nicht nur den Sabbat. Aber ich glaube, dass da unglaublich viel Segen drin steckt. Dass sie das schon in der Schöpfung verankert, damit theologisch begründet, der Sabbat, Zeichen, Gott ruht, Gott gesteht das mir zu. Ich darf darauf vertrauen, dass mein Leben gelingt, auch wenn ich mal Pause mache, mir Zeit nehme für intensive Begegnung mit Gott. All das steckt da drin. Deswegen würde ich sagen, das, was wir Mose haben, ist völlig egal, liest nur das Neue Testament. Nein, ich kann da unglaublich viel lernen über Gottes Wesen. Ich sehe, wo Segen darauf liegt. Und doch ist es aber nicht Teil mehr eines Bundes, den ich eins zu eins einzuhalten habe. Wenn ich das nicht tue, bin ich von Gott getrennt. Ich bin durch Gott verbunden, indem ich dieses Opfer von Jesus annehme. Wenn ich diesen Bund eintrete, den Gott mir anbietet, und den er nicht an meine menschliche Leistung knüpft. Was hat es nun mit diesem neuen Bund im Einzelnen auf sich? Er wird bereits im Alten Testament angekündigt. Israel, das Nordreich, Israel ist geteilt, das Nordreich ist verschleppt, Juda, das Südreich ist noch nicht verschleppt und Gott kündigt durch Jeremia schon etwas an. Jeremia 31, das ist auch der letzte Text, den wir uns anschauen mit dem neuen Bund. Jeremia 31, 600 vor Christus ungefähr, kommen diese Verse. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Das ist der Mosebund. Man merkt so Gottes Trauer auch darüber, dass sie es nicht geschafft haben. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das, wie alles angelegt war im Mosebund, wo so Gottes Hoffnung und auch trauriges Herz sich schwingt, das wird passieren. Und es ist nicht mehr du sollst, sondern ein Ich werde. Meine Gedanken in eure Herzen, nicht mehr auf Steintafeln vor euch, du sollst in euch hineingelegt. Und wenn wir die weiteren Propheten lesen, Hesekiel und Joel, ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Gottes Geist ausgegossen in mich. Feiern wir Pfingsten. Erste Pfingsten ist Bundschluss am Sinai. Zweites Pfingsten ist Gottes Geist wird ausgegossen und Gott stiftet diesen Bund zwischen ihm und den Menschen. Ich werde ihr Denkmal im Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, endlich. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. 600 vor Christus, dieser Bund, der vorhergesagt wird, der angekündigt wird, in dem so viel steckt und so eine Sehnsucht Gottes auch drin steckt. Und Gott macht es möglich. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben und nicht an ihre bösen Taten denken. Das ist Gottes Handeln und das ist Gottes Herz. Seinen Geist schenkt er dazu. Ich werde statt du sollst im Inneren verändert und erneuert. Gottes Geist in uns, Vergebung als zentrales Element dieses neuen Bundes. Wie Gott diesen neuen Bund im Einzelnen durchsetzt, das erfahren wir im Neuen Testament durch Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Zum Abschluss habe ich 3 Fragen für dich oder 4. Und ich würde mal sagen, die Band kann schon mal nach vorne kommen und du guckst mal, an welcher Frage du so hängen bleibst. Und dann nimmst du diese mal vor, so 3-4 Minuten hast du Zeit dafür, die Band spielt schon mal ein bisschen und guckst mal, was so dazu in deinem Inneren schwingt, wo du merkst, hat Gott was angetippt in mir. Nimm dir Zeit. Und wenn du nicht weißt, was gerade dran ist, dann bitte doch Gott, dir zu zeigen, er mit dir gerade ins Gespräch kommen möchte. Ich lese sie einmal vor. Wo versuche ich gerade durch äußere Dinge vor Gott gerecht dazustehen, anstatt ihm mein Herz zu öffnen und ihm zu vertrauen? Welche von Gottes Bünden sind für mich heute relevant und warum? Was bedeutet es für mich konkret, aus dem neuen Bund in Christus zu leben? Möchte ich Gottes neuen Bund im Glauben annehmen und meine Zugehörigkeit zu Jesus Christus durch die Taufe und die Feier des Abendmahls zum Ausdruck bringen? Gott, ich danke dir, dass du dir die Karten schauen lässt. Ich danke dir für dein Wirken und wie wir sehen, wie du Stück für Stück offenbarst und wie wir von heute so rückblickend so viel erkennen und sehen dürfen. Ich danke dir, dass du es nicht von mir abhängig machst und von meinen Versagen oder von meiner Leistung, sondern dass ich Ja zu dem Geschenk sagen darf, was du uns Menschen machst, was du schon Abraham verheißen hast und letztendlich in Jesus Christus schenkst du dich uns selbst. Danke dafür, dass wir eintreten dürfen, dass du uns zu Bundespartnern machst. Amen.